Ja, schönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Stony Friday Movie Night mit Schnaufi und mit mir, Butschi. Schönen guten Tag. Hallo, Schnaufi.
Hallo. Na? Da sind wir wieder.
Jo, alles nach einem klar? Sommerlichen Wochenende sind wir wieder in der Aufnahmekabine. Fleißig wie die Bienchen, wie die Ameisen, wie die anderen fleißigen Tiere da.
Wie die Ameisen, ja.
Wie sagt man denn? Welche Tiere sind denn die, die man normalerweise fleißig nennt?
Ja, Bienchen.
Bienchen, ne?
Mir hat letztens einer erzählt, dass eine Biene in ihrem Leben gerade mal einen halben Teelöffel Honig produziert. Irgendwie auch traurig, ne? Haut man sich so rein, das Zeug.
Das ist in der Tat nicht so super viel, wa?
Tja, dann müssen die halt fleißiger sein.
Ja, damit ist wieder ein weiteres Sprichwort gestorben.
Ja.
Schade, schade.
Sorry.
Aber wir sind natürlich höchst lebendig wie eh und je. Und heute haben wir mal wieder was Besonderes im Gepäck, was nicht alle Tage euch vor die Lauschflinte hüpft. Und zwar haben wir keinen Film geguckt, sondern eine Serie, die Serie Disjointed. Und zwar die ersten drei Folgen.
Lange Zeit habe ich einen großen Bogen um diese Serie gemacht, aber ja. Unser Podcast hat mich dann doch dazu motiviert, das mal in Augenschein zu nehmen. Ich hatte die Hoffnung, dass ich eine, eine unbemerkte Perle entdecken würde, als ich das jetzt geguckt habe. Gleichzeitig war mir aber auch klar, dass das absolut nicht der Fall sein könnte.
Ja, da würde ich sagen, gilt sogar für fast alles, was man so guckt.
Ja, aber das war gerade bei mir so die Ausgangslage, wie ich an Disjointed rangegangen bin.
Okay. Es ist eine Serie aus dem Jahr 2017, 2018. Es hat nur eine Staffel gegeben, 20 Folgen, Folgenlänge halbe Stunde. Ich war heute Vormittag erschrocken überrascht, weil ich irgendwie von 20 Minuten ausgegangen bin. Und ich vermute mal, der Name, mit dem die meisten da vielleicht auf diese Serie gekommen sind, könnte Chuck Lorre sein, als Ideengeber und teilweise Produzent dieser Serie. Und man kennt ihn natürlich von Klassikern wie The Big Bang Theory, Two and a Half Men und anderem Kram.
Und anderem Kram. Ja.
Zum Beispiel Roseanne.
Er ist einfach damals der Sitcom-Guru.
Nennt man ihn so?
Ja, also in Sachen Sitcom ist er schon extrem erfolgreich. Allein wegen Big Bang Theory und Two and a Half Men. Gut, Mike and Molly hat er auch gemacht. Total die Scheiß-Serie.
Ich wollte sagen, also es gibt das wäre jetzt mein Einwand gewesen. Nicht alles, was er gemacht hat, war wirklich so richtig cool.
Nö, das
meiner
nicht.
Meinung nach.
Aber ich,
aber zwei Volltreffer hat er halt gelandet.
Ja, aber so richtige so. Volltreffer, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob andere auch mehrere Volltreffer gelandet haben in der Sitcom-Branche.
Okay, das weiß ich auch nicht.
Also mit zwei nicht. Meinst du, ja, mit Roseanne dazu gezählt, doch drei, oder?
Okay, stimmt. Ja, Roseanne habe ich jetzt gerade ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, einfach weil es schon so lange her ist. Aber, also ich habe natürlich gedacht, vor allem an Big Bang Theory und Two and a Half Men.
Ja.
Beides übrigens Serien, die ich durchaus geguckt habe. Big Bang Theory in der Studienzeit und Two and a Half Men, da konntest du dich ja früher, als es noch TV gab, gar nicht vorwehren, gewissermaßen.
Ja, da wurdest du richtig mit zugeschissen.
Da wurdest du mit zugeballert und es war auch, muss man aber auch fairerweise sagen, es war halt auch in aller Munde, also dass man sich auf dem Schulhof mal über die aktuelle Folge unterhalten hat, ist wohl vorgekommen, sagen wir mal so.
Ja, ich habe mich da mal
Teil der Gesprächswelt.
Ich habe mich da mal rausgezogen. Ich fand die Serie richtig schlecht. Ich konnte mir das gar nicht geben.
Ich war damals, ja, sagen wir mal einigermaßen neutral. Also ich habe sie geguckt, ich habe mich dadurch zum Teil unterhalten gefühlt, zum Teil nicht so sehr. Es war für mich so auf dem Level.
Ja.
Man hat es geguckt, weil es da war sozusagen und ich es nicht voll scheiße fand. Gut, da war ich dann anders drauf als du.
Aber Big Bang Theory hingegen fand ich gut. Größtenteils, ich meine, das waren ja auch irgendwie, ich weiß nicht, 12 Staffeln, glaube ich. Gibt auch stärkere, schwächere Folgen und Staffeln. Aber insgesamt fand ich, war das doch eine sehr gute Serie. Also der Erfolg, finde ich, ist da gerechtfertigt.
Ja, denke ich auch. Aber für die sind wir nicht hier. Das ist ja wirklich nur das Umfeld. Wir sind bei Disjointed vielleicht in dem Bereich, den man sich damals, jetzt alles meine Überlegung, 2017 irgendwie frisch vom Kuchen was abschneiden wollte, von der Cannabis-Hype-Welle, die es damals ja schon gab. Stichwort Legalisierung in Kalifornien. Lag noch nicht so lange zurück. Wann war das nochmal genau? War das nicht 2015? Recreational?
Weiß nicht, 2014?
Also auf jeden Fall.
Im Kopf, aber kann sein.
Kann auch sein. Irgendwann um den Dreh. Da wollte man sich jetzt hier reinlümmeln thematisch. Was wäre zur Besetzung zu sagen? Wir haben natürlich die Hauptdarstellerin Kathy Bates, bekannt aus Two and a Half Men und vielleicht noch anderen Dingen, die du jetzt sagst.
Ja, bei Two and a Half Men auch nur aus einer Folge, soweit ich weiß.
Kathy Bates?
Oder?
Nee, die hat ja die Haus... War das nicht die Haushälterin?
Nee, die Haushälterin war Conchita Farrell, oder wie die hieß.
Oh.
Ja, bei Two and a Half Men hat Kathy Bates auch mitgespielt. Ja, irgendwie das Gesicht ist schon sehr bekannt, aber ich kann dir immer leider keine konkreten Rollen zuordnen. Da habe ich keine Hausaufgaben zugemacht. Weil Titanic hat sie mitgespielt.
Okay.
Warte mal, das kann man doch schnell rausfinden.
Recherche, ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, Podcast. Weil in meinem Kopf war das klar, dass sie die Haushälterin war. Nee. Das scheint mein Gehirn dann komplett weg falsch abgespeichert zu haben. Ich habe mich auch schon gewundert, weil die hatte ich irgendwie noch ein bisschen, ja, massiger in Erinnerung.
Ich finde gerade nichts besonders Bekanntes mit ihr. Aus Misery ist die wohl bekannt, habe ich aber auch nicht gesehen.
Ah, yes, ja, da kommt das Gesicht her, stimmt, absolut. Misery, da ist sie die Verrückte, die den Autoren gefangen hält. Krass, jo.
Habe ich nicht gesehen.
Okay, bei Two and a Half Men war sie aber auch, wenn ich es falsch gesagt habe, trotzdem dabei, allerdings nur in einer Folge. Wie auch immer, hier hat sie die Gelegenheit, die Hauptrolle zu spielen und ihre Rolle heißt Ruth Whitefeather Feldman. Sie ist die Inhaberin eines Dispensaries, eines Cannabis-Shops, der allerdings noch, so wie es ja vor dem Recreational Turn, nenne ich es mal, gang und gäbe war, zumindest vom Anstrich her, einen auf Medizin macht und will das jetzt gar nicht zu albern darstellen. Das hatte natürlich auch seine Berechtigung, denn tatsächlich haben diese Dispensaries damals ja nicht nur Leuten, die sich aus Jux und Dollerei so eine Medical Card geholt haben wie Doug Benson, sondern es gab natürlich auch Leute, die wirklich Cannabis als Medizin nutzen wollten, wie sie mussten. Und insofern hatte das schon auch seine Berechtigung, aber es lief natürlich gleichzeitig der Freizeitkonsum da so unter der Hand mit, dadurch, dass diese Medical Card irgendwie scheinbar relativ leicht zu kriegen war.
Ja, in der Serie haben sie ihren Shop auch Cannabis Apotheke genannt, in der deutschen Synchro. Ich weiß nicht, hast du auf Deutsch gesehen?
Nee.
Ah ja.
Da war mir sofort klar, dass das eine furchtbare Idee wäre. Habe ich sofort geswitcht.
Ah ja.
Nach drei Sätzen. War für mich schon da nicht auszuhalten.
Okay. Ja, ich hab's auf Deutsch geguckt.
Irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, bei Comedy ist es sowieso eigentlich noch mal mehr als sonst eh schon immer besser, original zu gehen. Ja, ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Weil ich habe die erste Folge tatsächlich vor 1000 Jahren schon mal angefangen zu gucken und ich glaube, ich habe da auf Deutsch und ich hatte nach 5 Minuten abgebrochen. Von daher war ich da auch so ein bisschen vorbelastet und bin dann direkt aufs Original gegangen.
Okay, ja.
Jo, dann haben wir noch Travis Feldman, den Sohn von Ruth, der dort auch arbeitet, gespielt von Aaron Morton, sagt mir ganz und gar nichts, noch nie gesehen. Dann haben wir noch die obligatorische Hübsche, in Anführungsstrichen, die in Anführungsstrichen geile Alte, gespielt von Elizabeth.
Der feine Herr. Heute wieder ganz viel Eloquenz zum Frühstück genascht.
Ja. Ich habe mir gerade in meinem Kopf so vorgestellt, wie sie zusammensaßen, um halt die Figuren zu entwickeln und irgendwer gesagt hat, wir brauchen noch eine geile Alte.
Ja.
Aber da tue ich der vielleicht den Leuten auch Unrecht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gespielt von Elizabeth Aldörfer. Oh mein Gott, wieso bin ich es wieder, der diese schwierigen Namen aussprechen muss?
Ich kann ja den nächsten Namen aussprechen. Also für mich schwierig.
Okay. Das ist ein Gesicht, was einem ja auch nicht so richtig super bekannt vorkam, also mir jedenfalls. weiß nicht, ob du zu ihr noch was zu erzählen hast.
Nee, also ich kenne sie so
auch nicht. Die ist dein Geburtsjahrgang.
Ja. Oh ja.
Sieht aber besser aus, tut mir leid.
Naja, okay, das kann ich akzeptieren.
Oh Gott, das war auch ein richtig schlechter Gag, alter Schwede.
Das ist
richtig lame.
Ist heute erlaubt.
Minus 5 von 10.
Wir sind heute aber in der richtigen Folge dafür, um schlechte Gags zu machen. Oh, habe ich schon was verraten jetzt? Komm.
Das
war auch ein schlechter Gag. Ich gebe es zu.
Ist auch ein schlechter Gag, aber passt dann, ja?
Ja.
Oh Gott, ey, aber das gehen ist wir ja mal weiter.
Gag-Meta-Ebene.
Wir haben noch den Sicherheitstypen.
Den Namen wollte ich aussprechen. Carter. Gespielt von Tone Bell.
Richtig.
Ach komm, Aussprache 1 von 1.
Der war bei mir jetzt auch nicht bekannt vom Ansehen.
Also ich kann schon mal vorweg sagen, vom Ansehen ist von mir, von allen weiteren, keiner bekannt gewesen. Und keine.
Ja, ich glaube, das geht mir ähnlich. Wir haben dann noch eine weitere Mitarbeiterin, nämlich Jenny, eine chinesische Studentin, die eigentlich Medizin studieren sollte, allerdings ohne Wissen ihrer Eltern stattdessen in diesem Laden abhängt. Und dort eben arbeitet.
Die obligatorische Asiatin, die auch noch rein muss. Was
könnte auch sein.
Böse Zungen
Spiel von Elizabeth Ho. Jo, sagte mir jetzt auch nichts, aber das haben wir schon. Dann haben wir noch Pete. Pete ist der Grower, ne?
Ja.
Gespielt von Doogie oder Dougie Baldwin. Und jetzt kommt ein Name, der uns etwas sagen sollte. Denn wir haben noch eine weitere wiederkehrende Figur, eine Mutter und Hausfrau, die so ein bisschen gerade frisch angefangen hat mit dem Konsum, um ein bisschen besser klarzukommen. Mariah, und die wird gespielt von Nicole Sullivan. Und die kennen wir natürlich, das Gesicht fällt einem sofort auf. Man freut sich gleich, wenn man es sieht. Denn Nicole Sullivan hat natürlich in King of Queens mitgespielt in sehr, sehr vielen Folgen.
Ja, ist mir aber auch erst beim Nachrecherchieren aufgefallen. Ich habe jetzt,
Da muss ich sagen, habe ich dein King of Queens Phantom stark überschätzt.
Ja, also.
Das hätte ich nicht gedacht. Die spielt Molly.
An deinen.
Holly, Entschuldigung. Scheiße.
An deinen King of Queen Phantom kommt man auch schlecht ran.
Das stimmt. Ist ja auch in
einer anderen Galaxie.
Nee, das stimmt nicht. Aber, wo wir da gerade sind, ich hätte Bock, einen King of Queens Podcast zu machen.
Nee, das stimmt.
Überleg
nicht.
Mal.
Ich bin überhaupt kein Fan. Ich bin nur so ein mittelmäßiger Fan. Ich gucke das nur so ab und zu bei Gelegenheit. Aber ich würde gerne einen Podcast machen, wo wir jede Folge besprechen.
Kannst du mal drüber nachdenken. Ich habe das jetzt mal gedroppt.
Kannst du Flo Varion fragen. Kennst du den?
Ja, also jetzt nicht persönlich, ne?
Ja,
aber
ja.
Vom Bildschirm.
Der ist auch so ein riesen King of Queens Fan und haut auch bei Twitter manchmal was raus. Auch finde ich auch mal lustig.
Ja, also ich muss sagen, Nicole Sullivan hat mich gefreut zu sehen. Und jetzt kommen wir zu den beiden anstrengendsten Charakteren, nämlich so ein Pärchen, was da als Kunde manchmal rumhängt und die komplett überdrehte Figuren sind, nämlich Dank und Debbie, gespielt von Chris Redd und Betsy Sodaro. Und keinen von beiden kenne ich, aber bei Betsy Sodaro musste ich, da hatte ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, ich würde das Gesicht kennen irgendwoher.
Okay, hatte
und
ich nicht.
Die hat ja ein sehr, sehr markantes Gesicht. Ich finde, die sieht ein bisschen aus wie eine weibliche Version von Jack Black. Willst
du
auch?
Wie bitte? Du warst gerade weg.
Ich finde, die sieht ein bisschen aus wie eine weibliche Version von Jack Black.
Könnte man Ähnlichkeit drin sehen, ja.
Okay. Naja, ich weiß jedenfalls nicht, wieso mir das Gesicht bekannt vorkommt, aber irgendwie kam es mir das. Ich weiß schon, dass du wahrscheinlich das absolut gehasst hast, jede Sekunde, wo diese zwei Leute auf dem Bildschirm waren, aber da kommen wir später noch zu.
Du meinst Dank und Debbie?
Ja.
Die waren für mich fast Highlight der Serie bisher.
Okay, cool, okay. Dann bin ich umso gespannter, was da kommt. Dann haben wir noch einen Bösewicht, nämlich Take One Duck, der ein Taekwondo-Studio betreibt im gleichen, was auch immer, Einkaufszentrum in der gleichen Straße oder so und nicht begeistert ist von den Kiffern, die da rumhängen. Und wen habe ich vergessen?
Ja, nachfolgend in der Liste stehen hier noch eine Mary Jane und einen Walter. Die tauchen dann erst in späteren Folgen auf, wo wir noch nicht angekommen sind.
Deswegen kenne ich die nicht.
Schauspieler gut. Missy Pyle fällt mir direkt auf. Da habe ich den Namen gleich, alles klar, kenne ich.
Ist das Skyler?
Nee, Ah, das,
ja, das ist wieder so die aussieht wie die von die Skylar darstellt, ne? Hatten wir das nicht genau schon mal, das gleiche?
Nee, ich finde, wie Skylar sieht die nicht aus.
Wir reden jetzt von Breaking Bad?
Ja, ja.
Okay.
Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich die gesehen habe. Two Broke Girls? Nee.
Also die gehört auf jeden Fall zu denen, die 80.000 Einträge in der Filmografie haben,
ja,
weil sie in jedem Jahr in 8 Filmen Nebenrollen hat.
Harold und Kumar 2.
Ja, stimmt, da auch.
Naja, aber auf die treffen wir noch, falls wir die Serie noch weiter gucken, bis auf die ersten 3 Folgen. Wir haben ja heute nur so einen Einstieg gemacht, weil genau, wir auch gar nicht jetzt, keinen Bock hatten, eine ganze Serie in einer Folge zu besprechen. Das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen.
Exakt. Das heißt, wir haben tatsächlich die ersten beiden 3 Folgen geguckt. Omega Strain, Eve's Bush und Rutherford B. Hayes.
Yes.
Tja, wie machen wir das denn jetzt? Haben wir da überhaupt drüber nachgedacht?
Nö, aber wir können einfach die Folgen durchkauen, so wie wir das hatten.
Okay.
Ich meine, storymäßig ist es jetzt nicht so super dick aufgetragen, was da passiert.
Nee, aber das stimmt.
So die Rahmen können wir ja besprechen, ein paar Szenen rauspicken, was passiert. Würde ich so vorschlagen.
Okay, dann lass uns doch loslegen.
Ja, Folge 1, Omega Strain, wie du sagtest. Folge 1, wie bei so einigen Sitcoms, ist auch erstmal immer, um warm zu werden. Ne? Wir haben eine Vorstellungsrunde. Denkt mir oft bei so,
ja,
bei solchen Serien, bei Sitcoms, erste Folge ist immer wie so eine, ich weiß nicht, du kommst in eine Berufsschule, in eine neue Klasse rein. Erstmal vorstellen, wer ist, was die da machen.
Ja, es ist die Einführung und sie haben das ja da so ein bisschen versucht, clever zu lösen, indem man als erstes ein mit Absicht so ein bisschen schlechtes YouTube-Video sieht, wie der Laden sich selber vorstellt auf YouTube.
Ja.
Ist natürlich eine ganz charmante Idee, das so ein bisschen zu verpacken.
Ja, fand ich auch.
Da hat man dann schon mal die ersten Namen und Gesichter und weiß, was sie machen. Das ist eigentlich schon ganz geschickt gewesen.
Man kriegt dann einen guten, schnellen Überblick, ne?
Ja.
Das kennt man aus anderen Serien anders. Jetzt natürlich auch bei den Nicht-Sitcom-Bereichen, wo man erstmal eine halbe Staffel braucht, bis da klar ist, wer was wo ist und wer was macht. Ich sag nur Game of Thrones.
Ja, wobei das bei solchen Serien, wo die Zusammenhänge der Charaktere dann auch ein bisschen ausgearbeiteter und verwickelter sind, hat das natürlich auch seinen eigenen Reiz, ne? Die Verhältnisse der Figuren mit zu entdecken, so langsam. Aber darum geht's ja hier nicht. Hier muss es ja genau andersrum sein. Hier muss man schnell den Überblick haben und es ist halt eine Sitcom.
Ja.
Und nicht irgendwie eine Drama-Serie wie Drama-Fantasy-Serie wie Game of Thrones oder whatever.
Ja, also in diesem YouTube-Video in der ersten Folge wird erstmal im Grunde das dargestellt, was wir jetzt schon besprochen hatten bei den Schauspielern, die wir besprochen haben, die Figuren. Damit sind wir jetzt ja im Bilde. Und die Rahmenhandlung der ersten Story ist, dass Kathys Sohn wieder am Start ist, aus dem Wirtschaftsstudium zurückgekommen ist und dass der Pläne hat, die Verkaufsstelle zu einem Franchise zu machen oder zumindest irgendwie so erfolgreich zu machen, dass es ordentlich Kohle abwirft, dass sie damit in die Industrie gehen können.
Ja.
Und
also er ist Businessman.
Er ist Businessman, aber Kathy, die Mutter, ist da überhaupt nicht Businesswoman. Sie ist Aktivistin von früher. Ihr geht das Ganze um die Legalisierung, ihr geht's nicht ums Geld. Ja, das ist der Rahmenkonflikt.
Und sie ist halt, wie soll man sagen, sie scheißt dann halt einfach drauf.
Ja, genau.
Also er sagt, ja, ich würde das gerne machen und sie sagt im Grunde, ist mir Lachs, finde ich scheiße.
Ja.
Machen wir nicht. Tschüss, Ende des Gesprächs.
Ja, er hat ihr so ein Geschäftsmodell aufgeschrieben. Hat sie ja nicht mal Bock abzulesen.
Jo.
Ja. Ansonsten haben wir viele kleine Szenen, die Charaktere vorstellen, Interaktionen, wer mit wem was macht. Man sieht Jenny, die Asiatin, die da mit ihren Eltern, mit ihrer Mutter telefoniert, die ja immer noch denken, sie macht da ein Medizinstudium. Ich muss sagen, diese Szenen fand ich immer lustig, wenn sie diese Telefonate hatte. Ist natürlich vom Humor das Klischeehafteste, was man überhaupt nur raushauen kann. Ne? Die super ehrgeizigen chinesischen Eltern wollen da, dass die Tochter Medizin studiert. Aber genau. Irgendwie fand ich es lustig. Hat mich jedes Mal gekriegt.
Hatte zum Teil ganz lustige Details, diese Dialoge.
Ja.
Also die Grundidee vom Gag her finde ich jetzt auch nicht so super. Also es ist halt wirklich abgedroschen bis zum Umfallen.
Ja.
Aber die Umsetzung war dann nicht schlecht.
Jo. Dann haben wir Olivia und Travis, der Sohn. Also die hocken ja öfter mal oben da auf dem Dach und chillen und schnacken. Das wird unsere Love Story für die Serie.
Ja, das weiß man auch, das weiß man schon ab Sekunde 5 der kompletten Serie, wenn man einmal mit diesem YouTube-Video durch ist.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich.
Aber okay, ist halt so.
Ist halt so. Das ist die Nebenmission, auf die man keinen Bock hat in GTA.
Genau.
Ging dir, vermute ich mal, genauso.
Jo.
Ja, dann haben wir Pete, den Grower, der da unten in seinem Labor-Growroom ordentlich am Züchten ist und der da richtig drin aufblüht. Das fand ich eigentlich auch immer, hat mir auch eigentlich auch gefallen, das mir anzugucken.
Jo.
Wie er da jo. Bock drauf hat. Er ist ja auf der Suche nach dem Omega-Strain. Sagt er in der Folge.
Ja.
Was das genau auf sich hat, finden wir nicht heraus, oder?
Doch, warte mal eben. Ach, doch, ich glaube, er erwähnt das. Er erwähnt das, welche Eigenschaft er haben soll. Komme ich, glaube ich, eventuell gleich noch drauf. Vielleicht war das auch in der deutschen Synchro nicht, aber ich meine, der hat das erwähnt, irgendwie ganz kurz in einem Nebensatz, auf was er da Jagd macht.
Ja, weiß ich mehr genau. Ja, kleine Gags verstreut um die besagte Rahmenhandlung. Ansonsten war, glaube ich, in der Folge soweit nichts mehr, oder? Es machen sich Anzeichen hier bereit, dass Carter, der Sicherheitsmann, PTSD hat.
Ja.
Er erwähnt ja auch, dass er gedient hat im Irak, wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm.
Genau. Ja, das stimmt, das hat er der Maria erzählt, die Hausfrau, die da reinkommt. Die gestresste Hausfrau und Ehefrau.
Ja, genau. Und die dann den Erstkontakt bekommt.
Ja.
Das war leider, ich meine, ich habe erwähnt, dass ich mich über Nicole Sullivan freue. Allerdings vom Witzigkeitsfaktor her war das ganz low für mich.
Ja, das war wieder dieses Porträtieren von Kiffern wie in dem Film Smiley Face.
Ja, so ein bisschen.
Das, oh Gott, da habe ich auch gedacht, nein, bitte nicht, ey. Tu's nicht. Aber gut. Ja, soweit zur ersten Folge.
Wie gesagt, im Wesentlichen eine Einführung, ne, in die
ja.
Situation.
Von den Gags war jetzt auch so erstmal nicht so ganz viel dabei, wo ich gedacht habe, oha, die Serie wird mich jetzt vom Hocker hauen.
Da, nee, also, das war
für mich noch so,
Das war bestenfalls, würde ich solide nennen. Das hat für mich, ich finde, so Serien leben davon. Es ist ja klar, man kann nicht jeder Gag kann absoluter Hammer sein. Das geht einfach nicht. Das, glaube ich, schafft auch keine einzige Serie, die ich kenne.
Nee, das nicht. Aber finde immer,
man braucht eine gute Baseline und dann muss man Spitzen setzen. Und die Baseline haben sie für mich hier gehabt. Nur die Spitzen haben gefehlt.
Ja. Also, gerade.
Man hätte halt noch 4, 5 Gags haben müssen, die richtig geil sind.
Gerade eine Folge 1, finde ich, muss sowas haben.
Ja, denke ich auch. Das war ein bisschen enttäuschend. Also, sie haben. Ja, das weiß ich nicht, was das sollte.
Ja, also an dem Punkt habe ich auch gedacht, eieiei, okay, zum Glück habe ich meine Erwartungen auch realistisch gehalten an die Serie und war jetzt nicht total hyped, dass ich da eingestiegen bin. Aber gut, das Gute ist ja, kurze Folge, nächste. Gucken, wie es weitergeht.
Ja.
Eve's Bush, da tritt am Anfang der Take One Duck ins Geschehen, in seinem wie hieß der Anzug noch? Hat er noch gesagt extra.
Gi, das ist ein Gi.
Ein Gi, okay. Kein Schlafanzug.
Nee.
Ja, beschwert sich darüber, dass da auf der Straße schon auf dem Parkplatz die Leute am Kiffen sind. Und das ist ja eigentlich eine familiäre Gegend, diese Einkaufsmeile oder Einkaufsareal.
Genau, und er will natürlich, dass die Eltern schön ihre Kinder da zu ihm vorbeischicken, ne, zum Taekwondo-Training. Deswegen ist er da gar nicht von begeistert, dass da die Leute abhängen und sich einen reindübeln.
Jo. Dann Kann ich sagen. Jetzt kommt die erste Szene, wo ich tatsächlich das erste Mal und auch seit langem überrascht und laut gelacht habe. Der Lace-Werbespot. Okay.
Yo, Alter, ohne Scheiß, ich wollte dich fragen, ich wollte dich fragen, was glaubst du, wo habe ich am meisten gelacht in diesen 3 Folgen? Und das war der erste Lace-Werbespot.
Ja.
Da habe ich wirklich gelacht, das fand ich richtig, richtig geil. Sowieso, muss man mal sagen, diese Zwischensequenzen waren für mich das Stärkste überhaupt an der Serie, aber speziell dieser Lace-Spot.
Ja, stimmt,
top.
Da ist noch, kommt gleich noch eine andere Zwischensequenz, ne? Ja.
Ja, komm.
Also der Lace-Werbespot, der hat mich richtig überrascht, weil ich dachte, die führen da jetzt 2 neue Figuren ein und die sagen gleich irgendwas. Ich habe gar nicht so auf diese Lace-Tüte geachtet und dann Lace. Richtig geil.
Yep.
Allein deswegen müsste man Lace kaufen.
Ja, ich meine, ich tue es meistens. Ist schon gehört schon zu meinen Lieblingschips. Muss ich leider zugeben. Bin ich da klischee-mäßig.
Ja. Und dann, wo wir gerade bei diesen Zwischeneinblendern sind, ich weiß nicht, ob das schon kam oder noch kommt. Was war das noch? Diese eine Grassorte, diesen Cowboy-Werbespot.
Jo, der war auch geil.
Weiß gar nicht mehr, was die da genau beworben haben.
Kusch.
Kusch, genau.
Kusch hieß die Firma sozusagen.
Das war ja auch geil.
Wie die, da
auch
die war auch richtig geil. Ja. Diese geile, absolute Cowboy-Stimme, dieses komplett übertriebene, sehr, sehr nice. Ja.
Halt
tatsächlich für mich auch das zweitlustigste.
Wie so ein Whisky-Werbespot.
Ja.
Ach, übrigens, das hatten wir noch gar nicht besprochen, das Intro der Serie.
Jo, stimmt. Das ist ja irgendein 40er-Jahre, 30er-Jahre-Film. Ist das aus Reefer Madness sogar?
Ich wollte sagen, ist aus Reefer Madness. Ich weiß nicht, ob es komplett die Szenen alle aus Reefer Madness sind.
Ja, nee. Also ich war mir jetzt nicht sicher, ob das nur Reefer Madness war oder auch noch andere Sachen, aber
fand ich auch eine lustige Idee. Und wie findest du das Lied?
Ja, finde ich auch ganz nice.
Ja, ne? Fand ich auch witzig.
Swingt, ne?
Ja.
Swingt gut rein.
Ja. Gut, weiter in Folge 2, nach dem Lace-Werbespot. Dank und Debbie treten ins Geschehen. 2 richtig aufgedrehte, kindische, durchbekloppte Kiffer, die da reinkommen.
Ja, und da habe ich mich gefragt, bin ich gespannt, was du dazu sagst, waren die inspiriert von Joli Oli?
Ja, auf jeden Fall.
Zumindest mit inspiriert.
YouTube!
Finde ich auch. Ja, genau. Das fiel mir auch gleich auf.
fand ich direkt lustig.
Aber ja, das
kommt ja erst später mit dem YouTube-Kram. Ich fand die aber von Anfang an lustig. Spätestens, als sie wieder rausgegangen sind und gesagt haben, wir gehen uns erstmal auf den Parkplatz alle rauchen.
Ja, ich fand die am Anfang kurz irgendwie anstrengend, aber dann konnte ich mich drauf einlassen und dann fand ich's, muss ich schon sagen, die beiden Darsteller haben das sehr, sehr geil umgesetzt. Ja,
vor allem Debbie.
Ja, auf jeden Fall. Ist schon, weil die machen das ja auch so total übertrieben und normalerweise nervt das ja nur, aber die schaffen das auf eine Art und Weise zu machen, dass es halt doch tatsächlich witzig ist. Ja,
das ist schon so grotesk übertrieben.
Ja. Ach ja, herrlich.
Ja, doch, die fand ich gut. Ja, zwischendrin haben wir wieder Love-Story-Kram mit Travis und Olivia. Muss ich leider sagen, ist absolut langweilig für mich. Interessiert mich überhaupt nicht.
Jo.
Weiß ich gar nicht, was ich dazu erzählen soll. Ist halt, ja, weiß ich auch nicht.
Ja, ne, gibt's nichts sozusagen.
Da gibt's aber irgendwie keine Highlights, ne? Oder dass da irgendwelche Jokes draus entstehen.
Nee, und vor allem, ich habe auch nicht gecheckt, irgendwie dann, ich glaube in Folge 3 sind sie dann ja scheinbar kein Pärchen mehr oder irgendwie, oder haben sich gestritten oder irgendwas, aber ich habe gar nicht mitgekriegt, was los ist, warum sich das auf einmal, ich habe halt gedacht, die sind jetzt gerade zusammengekommen, jetzt kommen erstmal ein paar Folgen so, frisch verliebt Quatschkram halt.
Ja.
Witzig. Und das war dann irgendwie gleich wieder vorbei und ich habe gar nicht mitgekriegt, wieso, vielleicht, aber ich will nicht ausschließen, das hat man bestimmt, wurde das irgendwie erzählt, nur ich habe es einfach nicht mitgeschnitten.
Ja. Ja, gut.
Also hast du das mitbekommen?
Nee, weiß ich auch nicht mehr. Ja, Dank und Debbie machen dann danach wieder so ein YouTube-Video, wo die dann auch von Kathy erzählen und von ihrem Laden und dass sie Stress hat mit Take One Duck. Und die rufen dann alle ihre Follower auf, da erstmal groß Party zu machen vor dem Laden.
Als,
die haben ja 100.000
zum Flagge Follower.
Zeigen. Genau, zum Flagge zeigen, dass sie da ja bitteschön kiffen dürfen. Wann sie wollen, wo
sie wollen.
Wie sie wollen, so viel sie wollen.
Jo. Also ungefähr genau das Gegenteil von dem wahrscheinlich, was Duck sich erhofft hat.
Genau. Ja, dann haben wir am Ende der Serie, der Folge, dieses Treffen auf dem Parkplatz, das geht da nahtlos ineinander über, dieses YouTube-Video. Und Take One Duck tritt dann noch in Erscheinung, nervt darum und Kathy macht einen Bodyslam.
Jo. Damit endet die Folge auch.
Ja. Ja, Folge 3. Und
dann sind wir schon bei Nummer 3.
Genau. Am Anfang so eine Autofahrt, da weiß ich gar nicht mehr genau, was da los war.
Da kommen sie aus dem Knast wieder. Sie war ja eingesperrt für die Angriffsaktion.
Da habe ich kurz Kaffee gemacht. Weiß ich nicht mehr. Aber im Großen und Ganzen geht es in der Folge darum, dass Travis mit seinem scharfen Geschäftssinn eine Zusammenarbeit mit Dank und Debbie anstrebt. Die kriegen gratis Gras und sie erwähnen den Shop in ihren YouTube-Videos. Gute Idee.
Jo, und ja auch das, was damals, ne, und nicht nur damals, aber damals ging das, glaube ich, so richtig los, ja auch allerorten passiert ist.
Ja, genau.
Von daher ganz cool, gewisser Anklang an die Realität, sagen wir mal so.
Jo. Dann ein weiterer Rahmenstrang in der dritten Folge ist Carter, bei dem sich die PTSD-Symptome immer mehr bemerkbar machen und er sich dann da ins Hinterzimmer verkriecht und da erstmal keinen an sich ranlässt. Und er ist auch der Einzige, glaube ich, der nicht kifft von allen.
Ja.
Aber am Ende der Serie, der Folge, dann auch mal probiert.
Genau, also die Idee ist natürlich, das ist ja auch in der Realität verankert, dass sie ihm natürlich dazu raten, um seine PTSD-Symptomatik zu bekämpfen. Oder es beziehungsweise es auszuprobieren, ob das vielleicht hilft.
Ja, so. Wer weiß, kann ja helfen, ne? Probieren kann man es ja.
Wird ja in dem Sinne benutzt. Ja. Also insofern auch das sicherlich ein Verweis auf die, ja, einfach auf den realen Hintergrund.
Ja, auf den medizinischen Gebrauch von Cannabis.
Aber das ist, glaube ich, auch schon das Ende der Folge, ne? Wo er probiert.
Ja,
ja. Richtig. Dann haben wir also 3 Folgen geguckt von 20.
Ja.
Tja.
Kleines Zwischenfazit. Fazit.
Ja, also, fang du mal an.
Ich hatte ja, wie gesagt, die Mischerwartung, entweder ich entdecke eine Perle, die ich lange Zeit verschmäht habe, oder es ist, wie ich es befürchtet habe, ein Teil die Schrottserie. Und ich bin tatsächlich dazwischen. Also es ist keine Perle. Man muss bedenken, das ist auch von den Mitteln her jetzt keine Big Bang Theory. Das ist aber auch irgendwie klar, wenn man mit dem Thema eine Sitcom macht, dass man damit nicht die große Money-Kuh melken kann. Aber dafür allein Respekt, dass sie das gemacht haben, eine Sitcom zu dem Thema, überhaupt zum Gras-Thema. Da bin ich schon mal immer froh, dass sowas dann auch mal gemacht wird. Finde ich schon mal gut. Schon mal Pluspunkt einfach nur der Tatsache deswegen.
Ja, das stimmt.
Ja, die erste Folge, wie gesagt, die war gagmäßig wirklich ziemlich low. Ansonsten gab es dann nachfolgend echt immer stärkere Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben. Einige Gags fand ich einfach sau schlecht, aber das ist ja wie so bei den meisten Standard-Sitcoms auch. Es sind immer die gleichen Sachen, die ich auch langweilig oder schlecht finde und davon wurde diese Serie bisher nicht verschont. Irgendwelche sexuellen Anspielungen, Peniswitze und sowas. Nee. Oder irgendwelche Zweideutigkeiten. Nee, das ist nicht so mein Kernhumor, der mich abholt.
Ja, das stimmt wohl. Wobei war gerade das jetzt besonders stark vertreten?
Besonders stark nicht, aber schon mehr als ausreichend für meinen Geschmack.
Okay. Ja, also mein Fazit sieht ähnlich aus. Eigentlich kann man es simpel halten. Was fehlt, sind einfach die 5, 6 wirklich guten Gags pro Folge. Ansonsten ist, glaube ich, alles da, was ich bräuchte, um erstmal relativ zufrieden zu sein. Dass wir jetzt hier nicht über Sopranos oder Breaking Bad reden, qualitativ ist ja eh klar, ne?
Ja.
Aber wenn ich einfach nur eine Sitcom will, dann wäre ich, wenn das da wäre, wenn einfach noch ein paar gute Gags wären, dann wäre ich durchaus zufrieden und würde wahrscheinlich denken, oh cool, mal eine Sitcom mit Cannabis-Thema.
Die auch noch gut ist.
Das ist jetzt bisher nicht der Fall gewesen so richtig. Wie gesagt, der lauteste Lacher war bei mir tatsächlich mit Abstand die Lace-Werbung. Und dann eigentlich tatsächlich, wie hießen sie noch, Dank und Debbie? Nee. Doch, Dank und Debbie. Dank und Debbie. Und das war es dann schon. Das ist leider ein bisschen wenig für drei Folgen.
Es ist ein bisschen wenig, das stimmt. Die Cowboy-Werbung fand ich noch nicht schlecht.
Die war auch gut, ja.
Die Gesangseinlage sowieso, die Zwischenszenen von Jenny fand ich eigentlich auch ganz gut.
Ja, ja.
Auch wenn da wieder
die... Ich fand die Cartoon-Szenen ganz nett. Also jetzt nicht witzig unbedingt, aber cool anzusehen.
Ja, gut gemacht.
Also insofern, ich würde der Serie an dieser Stelle jetzt erstmal 6 Punkte geben. 5 Punkte wäre erstmal neutral, 6 ist so kleine Hoffnung Richtung gut, weil ich kann mir schon vorstellen, vielleicht kommt das mit besseren Gags ja sogar noch. Und sie hat zumindest Potenzial, dass man ein paar Figuren hat, auf die man Bock hat. Von daher mehr oder weniger neutral mit leichtem Ausschlag nach positiv. Ich sag 6 Punkte. Sagen wir mal 5,5.
Also ich mag fast noch gar ein Zwischenfazit geben, aber das wäre so im Moment auch meine Punkteskala. Ich wäre auch so bei 6. 5 würde ich schon ein bisschen unfair finden. Aber ja, das ist insgesamt bin ich schon auch auf der eher positiven Seite. Ich würde es weiter gucken. Ich muss auch sagen, was ich auch positiv hervorheben würde, ich finde, die Figuren sind soweit ziemlich gut geschrieben. Man hat nicht so das Gefühl, dass man dreimal die gleiche Person irgendwo stehen hat. So jeder hat so seinen Platz in dem Laden und seinen Charakter. Das fand ich, scheint wohl auch irgendwie die Stärke zu sein von Chuck Lorre. Ist mir irgendwie gleich aufgefallen. Es ist sehr klar, wer wo ist, wer was macht und wer was vertritt. Und ich finde die auch nicht langweilig, die Charaktere. Irgendwie sind die, ich finde die einfach gut gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Gut, Olivia ist jetzt für mich jetzt nicht die Speerspitze der Unterhaltung, aber so Carter, Kathy sogar, auch die Hauptdarstellerin, Pete, Jenny, doch. Doch, finde ich, kann man sich gut angucken. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, dann wäre natürlich
die Frage, ob wir da noch weiter besprechen wollen.
Also von mir aus gerne. Ich meine, das sind 20 Folgen. Und ich finde, wir können auch mehr als 3 Folgen machen in einer Stony Friday-Episode.
Nee. Dann dauert das ja 2 Stunden plus, sie zu gucken. Das ist mir zu anstrengend.
Findest du echt? Also ich finde, Sitcoms kannst du schnell so durchballern.
Also, ja, nee, lass mal erstmal bei 3 bleiben. Das war für mich heute ehrlich gesagt schon, da war ich auch ganz, ganz froh, denn dass es vorbei war.
Yeah. Aber die Serie fand ich gut.
Naja, du weißt ja, ich bin ja auch bei Filmen, bin ich auf 90 Minuten.
Ja.
Ne? Und das ist bei Serien dann nicht anders. Also mir wäre es fast lieber, wenn die, ich weiß gar nicht, warum die Folgen eine halbe Stunde gehen. Ich finde, diese Sitcom könnte, / müsste eigentlich im 20-Minuten-Format laufen, funktionieren. Und dann wäre ich bei 4 Folgen dabei.
Ja.
Also wäre ich froh, wenn wir erstmal bei 3 bleiben.
Ja.
Ich meine, es geht dann ja trotzdem schnell, relativ.
Ja.
Kann man vielleicht zum Ende hin ja nochmal eine Abschlussfolge machen, wo man dann ein paar Folgen mehr bespricht oder so.
Ja, gut. Was hattest du, 20 Folgen? Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil wenn wir das jetzt hier besprechen im Podcast, was ich eigentlich ganz cool finden würde, hätten wir 7 Folgen nur für diese Serie.
Ja, macht doch nichts.
Ja.
Also, heißt ja jetzt nicht, dass wir die jetzt, wir müssen das jetzt ja nicht die nächsten 7 Folgen machen.
Doch. Oder? Ich muss das jetzt durchpeitschen.
Also, ich glaube, wir sollten schon zusehen, dass wir dranbleiben. Das heißt, man könnte vielleicht jede 2. Folge dann disjointed machen.
Oder man lässt das nebenbei laufen. Und macht jede Folge eine Folge.
Nee, aber da bin ich ehrlich gesagt nicht so der große. Das ist mir zu viel irgendwie Gefasere auch. Das geht mir zu sehr dann durcheinander.
Okay.
Dann hat man schon 3 ganz verschiedene Bereiche, weil wir ja auch immer noch sonst so Glotz machen. Also ich finde es schöner, sich dann auch wirklich einmal noch mal ganz drauf konzentrieren zu können. Vor allem kann man dann auch, die Serie scheint ja so zu funktionieren, dass schon so ein bisschen eine Grundstory mitläuft. Dann finde ich das eigentlich auch angenehmer, wenn man die zusammenhängend sozusagen guckt und bespricht.
Ja.
Ja.
Gut, dann machen wir das so.
Wunderbärchen.
Alles geklärt. Sehr gut.
Was hast du denn sonst so geglotzt?
Oh, wir haben richtig was weggeglotzt.
Echt?
Ja. Zum einen haben wir Fall gesehen. Ein Kletterfilm.
Zwei. Also so Rock-Climbing-mäßig?
Nee, Fernsehturm-Climbing.
Oh, okay.
Ja, so ein Survival-Thriller, würde ich mal sagen.
Also der Film handelt dann davon, wie einer da am Turm hängt.
Ja, genau. Das sind okay. So zwei Kletterinnen, die einen, am Anfang, das kann man, glaube ich, soweit spoilern, falls den noch jemand nicht gesehen hat, die sind da zu dritt, die beiden Mädels und von der einen der Partner sind in den irgendwo Gebirgen am Klettern und er stürzt ab und stirbt. Und sie dann, ich weiß nicht, Depressionen, Medikamente etc. Cut, ein Jahr später, versucht die Freundin sie dann aber nochmal zu überreden, nochmal eine Kletteraktion zu starten. Dann haben die sich da einen Fernsehturm ausgesucht, der 550 Meter hoch ist. Den gibt es in echt nicht. Der ist aber angelehnt an einen Fernsehturm, den, ich vergesse es immer, wie der hieß. Groove Tower in Kalifornien, so ein 600 Meter Fernsehturm. Ja, es geht um den Film halt darum, das sieht einfach krass aus, wie die da oben klettern und man kriegt beim Zugucken schon Schwindelgefühle. So ein Film ist das. So, der auf Optik spielt.
Okay. Ist. Und lohnenswert?
Ja. 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 6,5 von 10. 7 okay. von 10. Ganz wohlwollend. Hat seine Stärken, hat aber auch seine Schwächen, die absolut nicht wegzudiskutieren sind. Man kennt es aus Horrorfilmen, wo man sich an den Kopf fasst, weil die Leute sich so dumm anstellen. Und sowas passiert da auch. Wo man sich denkt, ey, meine Güte, das kann doch nicht angehen. Wir hatten da jetzt nicht
einfach
nachgedacht.
Einfach nicht den Fahrstuhl genommen, obwohl er da war.
Ja, echt, ey.
Gut, aber, also da muss ich jetzt ehrlich sagen, das reizt mich jetzt so gar nicht, weder thematisch noch was. Also hättest du jetzt gesagt 9 von 10, dann hätte ich mir das eventuell angeguckt.
Nee,
aber so
da muss man Bock drauf haben. Wir haben dann geguckt, weil uns der empfohlen wurde und wir dann einfach gedacht haben, ja, okay, keine Ahnung, können wir mal gucken.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man so ein Kletterfilm-Fan ist, dann ist das dein Film. Das, ja.
Dann hat man aber wahrscheinlich auch nicht so viel Auswahl, was dein Film ist.
Ja, es ist ein etwas schmaleres Subgenre.
Ja, glaube ich auch.
Vertical Limit fällt mir da noch ein und dann weiß ich nicht.
Ich muss auch leider sagen, irgendwie Klettern interessiert und reizt mich so ganz und gar nicht.
Nee, mich auch nicht.
Ich meine, ist krass, was manche Leute da machen und auch diese, ich weiß gar nicht, ob man es wirklich so nennt, ich nenne es jetzt einfach so, diese Freeclimber, die dann ohne Sachen und ohne Sinn und Verstand da über irgendwelche krassen Kräne laufen und so. Hut ab, krasse Aktion. Definitiv. Aber ist dermaßen weit weg von meiner Welt und unrealistisch, auch nur, dass ich ansatzweise sowas mal selber probieren würde, dass es mich dann auch irgendwie nicht weiter tangiert.
Ja.
Da bin ich dann mehr auf YouTube, also mal so ein YouTube-Video angucken von einem, der auf irgendeinem riesigen Kran da freihändig rumläuft, das kann ich mir wohl geben. Aber einen ganzen Film muss ich dazu der Thematik nicht unbedingt haben.
Ja. Dann haben wir geguckt The Dirt auf Netflix. Mötley Crüe-Film. Keine Doku, ein Spielfilm zu der Mötley Crüe-Geschichte. Ich bin mit der Band nicht so im Bilde. Kenne mich da nicht so aus. Deswegen kann ich nicht sagen, wie wahrheitsgetreu dieser Spielfilm ist. Aber unterhaltsam war er.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du da mit der Musik was anfangen kannst.
Nee, ich kenne die Band vom Namen her. Ich hab irgendwann auch mal da irgendwie ein bisschen reingehört, aber kann ich mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr dran erinnern.
Ja.
Das ist ja so im Wesentlichen so ein bisschen Classic Rock, Stadium Rock mäßig, oder?
Ja, Stadium Rock, 80s, so ein bisschen Glam Rock.
Ja, kann cool sein, sowas. Aber bin ich jetzt nicht, weiß ich nicht, im Fall von der
also,
Band.
Also, wenn du mal einen Musikfilm, einen Bock auf einen Musikfilm hast, dann könnte ich den auf jeden Fall empfehlen.
Okay.
Der ist ganz cool. Dann haben wir beide, habe ich auch mit meiner Freundin geguckt, Terrifier 1 und 2. Und da war der Hype groß. Der Hype ging bis durch die Decke bei mir.
Und ich hatte sich's
nur von den Filmen gehört. Der erste ist schon von 2016, der zweite kam jetzt letztes Jahr raus und ich habe irgendwie gehört, bei dem zweiten Teil Das, wo habe ich das? Bei Kino Plus habe ich eine Folge gesehen, wo Antje meinte, das war der erste Film, den sie ausgeschaltet hat wegen der Gewalt. Und da habe ich gedacht, okay. Wie hieß der Film nochmal? Kurz zurückspulen, eben schnell notieren. Dann ein bisschen Google und YouTube angeschmissen. Ja, Gerüchte hier, Gerüchte dort. Leute sind aus dem Kino gekommen und haben gekotzt, weil er so brutal ist und heftigster Splatterfilm etc. bla bla. Und dann habe ich gedacht, ja, ist klar, muss ich gucken. Dann Teil 1 und 2 bestellt. Ja, es ist ein Clown-Horror-Slasher-Film. So viel dazu. Okay. Und Low-Budget, der erste auf jeden Fall Low-Budget. Und der Regisseur ist wohl sehr professionell und sehr berühmt dafür, für seine Special-Effects-Künste. Also so ein bisschen Showcase auch von dem, was er drauf hat. Gerade im Bereich Prothesen und so weiter. Ja, erster Teil war nicht schlecht, ist ein Slasher, hat ein, ja, was soll man sagen, ist halt ein Slasher, ist ein Splatterfilm. Ist ganz gut. Zweiter Teil ist alles nochmal 10 Nummern krasser und übertriebener und blutiger. Der zweite Teil geht 2,5 Stunden, das ist ganz schöner Schinken gewesen. Hm. Mich hat's jetzt nicht so gestört, andere sagen, es ging viel zu lang, ich fand's okay. Aber ich musste mich nicht übergeben.
So warst du dazu. Denn wenigstens kurz davor?
Nee.
Okay. Aber ja, ist also schon, jetzt ja. Urteil Hype berechtigt oder nicht?
Weiß ich nicht. Ist ein Hype, ja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, kann ich schwer einschätzen. Ich bin da, vielleicht habe ich da eine andere Herangehensweise. Für andere Leute ist das vielleicht schon sehr heftig gewesen. Man muss sagen, Story ist absolut 0,0. Kannst du komplett vergessen, aber das ist auch nicht von Interesse jetzt bei mir gewesen. Ja, Effekte waren gut, wobei auch da ein paar Effekte bei sind, wo ich dachte, naja, komm, das war jetzt aber wirklich auch nicht so gut. Da konnte man schon die Gummihand schon ganz gut sehen. Ja, aber es ist schon an manchen Szenen schon, wo ich auch sagen würde, okay, das ist tatsächlich mit das Krasseste, was ich so an expliziter Gewaltdarstellung gesehen habe. Aber auch wieder manchmal so ins Lächerliche gezogen, dass man da auch ein bisschen lacht, anstatt Ekel zu empfinden. Jedenfalls bei mir so. Ja, aber ich hatte irgendwie mal wieder Bock gehabt auf Splatterfilme. So wie in den guten alten Zeiten.
Die guten alten Splatterzeiten.
Wie sieht's bei dir aus? Was?
Das war's schon.
Ja, 4 Filme.
Okay.
Glaube ich. Wenn ich keinen vergessen habe.
Ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben Master and Commander
gesehen. Wir haben noch 500 Days of Summer haben wir noch gesehen.
Ah, den habe ich früher auch irgendwann mal gesehen.
Schön romantische Liebeskomödie. Jo. Klang jetzt ironisch. Ich finde den Film wirklich gut. Habe ich sogar vorgeschlagen. So kurz, ne, bevor hier gleich da der wütende Mob kommt und mir chauvinistische Sprüche unterstellen möchte. Master and Commander hast du gesehen?
Kenn ich nicht. Ja, genau. Film mit Russell Crowe. Der ist schon ein bisschen älter. Und ich glaube, das ist ein Historienfilm. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht dachte, oh, Alter, Russell Crowe.
Russell Crowe.
Oh mein Gott. Russell Crowe, Gladiator, voll geil, Historienfilm, voll der Mega-Erfolg. Nehmen wir doch jetzt Russell Crowe einfach mal und schmeißen den in irgendein anderes historisches Setting. Der Film ist von 2003 und da geht es im Grunde um, Russell Crowe ist der Kapitän von einem Kriegsschiff, einem britischen Kriegsschiff. Es geht um die Zeit der Auseinandersetzung mit Napoleon und die ganze Story spielt auf diesem Schiff. Und es geht darum, dass er ein anderes Schiff, was eigentlich schneller und krasser ist und mehr Kanonen hat, dass er das jagt und unbedingt zur Strecke bringen will, weil er der geile, mega super duper Captain ist.
Klingt eigentlich ganz gut.
Ja, ich sage mal so, der Film hat ein bisschen eine Schwäche und die ist tatsächlich Russell Crowe, beziehungsweise mehr so seine Figur. Jack Aubrey, der Kapitän, weil der einfach ein bisschen zu cool irgendwie ist. Also der hat ja, der bleibt als Charakter irgendwie so ein bisschen flach. Der ist halt so der geile, kernige. Der sieht halt aus, der ist halt wie so ein Abziehbild des starken Mannes sozusagen.
Ja.
Keine Angst vor gar nichts und mega krass und hat alles voll drauf. Ja, er ist zu ehrgeizig. Das ist dann sozusagen so seine Charaktertiefe. Aber trotzdem, unterm Strich, der Film bringt ganz gut eine schöne Atmosphäre zustande. Dadurch, dass er die ganze Zeit auf diesem Schiff spielt, für mich jedenfalls, und einfach so, das ist einfach so, als würdest du diesem Schiff folgen. Keine Schnitte mit Story in der Vergangenheit und was auch immer hin und her, sondern einfach nur, du bist dabei, wie dieses Schiff, dieses andere Schiff jagt.
Ja.
Beziehungsweise erst von dem angegriffen wird, dann noch so gerade eben entkommt und es dann jagt. Und da bist du dabei und dann gibt's noch andere Figuren, die dann eine Rolle spielen. Man bekommt so ein bisschen Gefühl, leichten Eindruck von so einem Leben auf dem Schiff. Obwohl das auch, das ist schon relativ realistisch, aber ein bisschen geschönt aus meiner Sicht schon noch. Trotzdem eigentlich eine ganz nette Atmosphäre. Die Story, naja, ne? Krasser Megakapitän will halt seine Rache da haben. Ist jetzt auch nicht so super originell oder irgendwas. Aber für das Ganze drumherum, die Atmosphäre und vor allem auch coole Bilder, schöne Bilder, gute Effekte. Man fühlt sich wirklich reinversetzt.
Okay.
Dadurch würde ich sagen, doch, wenn man jetzt ein bisschen Bock aufs Thema hat, soll man den wohl mal ruhig mal gucken. Ich würde 7 von 10 Punkten geben. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen uninteressant wahrscheinlich, weil der Film schon so alt ist und vermutlich viele ihn gesehen haben werden. Aber
wann ist denn der?
Der ist von 2003.
2003, naja.
An mir ist er irgendwie immer vorbeigegangen. Ich wollte den wirklich über Jahre eigentlich immer mal gucken und weiß ich auch nicht, immer nicht so gekommen oder dann hat vielleicht eine andere Person keinen Bock drauf gehabt und so weiter und so fort. Jetzt habe ich es endlich mal nachgeholt.
Ja, also vom Namen her sagt er mir schon was, aber gesehen hatte ich den auch noch nicht und ich wusste auch nicht, überhaupt nicht, worum es geht.
Ja, ich habe auch noch einen Film geguckt, aber das habe ich jetzt irgendwie wieder vergessen, was das war. Und ansonsten, kurz nochmal nachgedacht, ansonsten auch nur die altbekannten Felder abgegrast, podcast-technisch zum Beispiel.
Ah ja.
Nichts Neues, großartig.
Ja, bei mir auch im Grunde nicht viel. Ich habe für die Nerds da draußen Primal Light Speedrun Weltrekord jetzt. Da. Aber krass. Es sind auch nicht so viele Runner auf dem Board.
7. Wie heißt das Spiel?
Mit mir. Primal Light.
Okay, warte mal, muss ich jetzt erstmal mal eben mal gucken. Nee, habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Also was war denn das nochmal, was du gespielt hast, als ich letztes Mal reingeguckt hatte? Was war denn das noch? Weiß ich gar nicht mehr.
Katana Zero?
Ja, doch, genau, stimmt. Vor ein paar Wochen war das.
Das kann sein. Da bin ich nicht auf Platz 1. Das werde ich auch niemals sein.
Naja, man muss ja auch nicht überall auf Platz 1 sein, ne?
Nee. Ja, ansonsten Hexen spiele ich gerade noch nach wie vor. Sehr cooles Spiel. Ich bin echt angetan davon, von diesen alten Spielen, wie gut die noch zum Teil sind.
Ja, da merkt man dann wahrscheinlich, dass halt Optik nicht alles ist, ne?
Nee, sondern von dem Zug bin ich schon lange weg.
Und Umsetzung wahrscheinlich unterm Strich Mehrwert sind meistens.
Ja.
Ja, sehr schön. Dann Kongratulation zu diesem Weltrekord.
Danke,
endlich
danke,
ist danke. Dieser Podcast auch Weltrekordhalter.
Ja.
Wobei, waren wir vorher schon. Wir sind ja schon der erste und beste Stoner-Film-Podcast Deutschlands. Haben wir jetzt schon 2 Rekorde.
Stimmt.
Herrlich. Ja, ich habe sonst auch nicht so viel zu erzählen. Ich habe jetzt hier die Tage, war schönes Wetter, im Garten rumgetüdelt.
Ich habe ein bisschen Bock auf ein neues Fahrrad, muss ich sagen.
Hm. Na dann ran an Speck. Das ist ja, Fahrräder sind ja nun machbar.
Ja, mal doch, mich interessiert doch der Unterschied, wie das ist, wenn man mal ein richtig gutes Fahrrad hat.
Willst jetzt du denn auf den Elektro-Hype gehen?
Nee.
Gut. Das darf man nämlich erst frühestens mit 60, meiner Meinung nach.
Frühestens mit 60 oder wenn man täglich weite Strecken fahren muss.
Ja, kann man drüber streiten. Ja, nee, also ich glaube, in der Situation ist das tatsächlich ganz chillig. Vor allem auch, weil wenn man täglich mit dem Fahrrad weite Strecken fährt, dann ist das ja höchstwahrscheinlich beruflich bedingt.
Ja.
Und dann ist das natürlich ganz angenehm, vor allem im Sommer, wenn man jetzt nicht komplett durchgeschwitzt im Büro auftaucht, sondern da mit Elektropower entspannt ankommt, ne?
Ja, wenn man das als Alternative zum Auto nimmt, dann bitteschön.
Ja. Kann nicht verkehrt sein.
Ja. Nee, aber das ist ja bei mir nicht der Fall, dass ich das beruflich bräuchten würde.
Nee.
Sondern eher so spaßeshalber für Radtouren. Und da habe ich schon Bock drauf. Mal schauen. Ich werde mal ins Rabbit Hole der Fahrräder eintauchen.
Jo, dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin fahrradtechnisch versorgt. Zwar nicht mit einem Produkt, was mich wirklich rundum zufrieden macht, aber ausreichend. Hm. Kannst ja mal eine Fahrradtour hierher machen. Das kommt man durch schöne Ecken.
Das ist aber ein etwas längeres Prozedere.
Ja, da muss man ein paar Tage für einplanen.
Wie viele Kilometer sind das?
Also ich kann dir jetzt die Strecke, die man mit dem Auto fährt, sagen. Das wäre natürlich, sind mehr. Aber das wären 260 Kilometer ungefähr.
Okay.
Und mit dem Fahrrad geht es natürlich kürzer, weil man da, wenn man Autobahn fährt, fährt man erstmal ein Stück in die falsche Richtung.
Ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, ich bin...
Also zwei Tage. Ich glaube, wir haben die Strecke, wir haben ja mal durch Zufall vor einigen Jahren eine Fahrradtour gemacht, wo wir tatsächlich durch den Ort durchgekommen sind.
Echt?
Mehr oder... Naja, also 15 Kilometer, aber wir waren im gleichen Landkreis sozusagen. Und deswegen weiß ich wirklich aus eigener Erfahrung, wie man da fährt. Und das schafft man, glaube ich, in zwei chilligen Tagen oder drei, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also damit meine ich jetzt jeweils, weiß nicht, 6-7 Stunden Fahrradfahren am Tag.
Okay, ja.
Und zwar mit Gepäck, muss man dazu sagen. Ne? Wenn man jetzt rennradmäßig unterwegs ist, kann man das wahrscheinlich noch deutlich schneller schaffen.
Also ich weiß, dass ich nach 10 Kilometern schon fix und fertig bin.
10 Kilometern?
Ja.
Oh, kommt sehr auf die Bedingungen an, ne? Also 10 Kilometer gegen Wind oder in Hitzen, Sonne. Aber 10 Kilometer so unter Normalbedingungen, da bin ich auf jeden Fall noch nicht fertig.
Ey, Quatsch, das war auch... Das kriege ich wohl schon hin.
Na, ich weiß ja nicht. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.
Ja, vielleicht schaffe ich auch 12.
Aber dafür dann auch Herzinfarkt sofort.
Ja.
Ja, naja. Ich will auch mal wieder ein bisschen mehr radeln. Ich hab
du ja immer letztes auch Jahr mal herkommen.
Jo. Jo. Ich komme ja öfter mal.
Ja.
Zwar nicht mit dem Fahrrad zu gehen. Aber wobei, ich habe vorgelegt. Einmal habe ich es ja nun gemacht. Also ich bin ein Versuch im Plus sozusagen.
Na gut, okay, okay.
Nee, aber ich wollte ja auch mal wieder ein bisschen mehr durch die Gegend radeln, habe ich letzten Sommer auch echt, also viel in Anführungsstrichen, ist natürlich auch sehr unterschiedlich, aber für meine Verhältnisse viel. Das heißt, irgendwie ein bis zweimal in der Woche am Wochenende mal so ein bisschen kleine Rundtour radeln. Das hat immer schon Bock gebracht. Bin ich jetzt dieses Jahr, dieses Frühling bisher noch nicht so gut zugekommen. Ich hoffe, das wird noch besser.
Jo, jo.
Ja, wollen wir zumachen den Sack?
Yes.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute 2-Wochen-Phase bis zur nächsten Folge. Dann hört ihr wieder rein, sonst gibt's Ärger. Macht es gut. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.